Einen schönen guten Morgen von mir. So, Männer, seid ihr bereit für das Thema? Reifen. Wie bist du unterwegs? Und damit sind wir jetzt alle gemeint. Was haben wir für ein Profil? Also, wenn ihr nächste Woche auf Reifen unterwegs seid, wie ich mit dem Fahrrad oder ihr vielleicht mit eurem Auto oder Motorrad, dann könnt ihr euch mal fragen, wie ihr eigentlich mit eurer Persönlichkeit unterwegs seid. Also wie ihr als Menschen seid, wie ihr euch entwickelt, wenn ihr überlegt, wo ihr letztes Jahr standet, ob ihr Dinge dazugelernt habt, wohin ihr euch entwickeln möchtet. Also wir können auch in unserer Persönlichkeit reifen. Und darum soll es in den nächsten Predigten gehen. Und da wir alle verschiedene Typen sind, ist Entwicklung, ist Veränderung nicht für jeden gleich positiv übersetzt. Denn Veränderung birgt ja auch immer Unsicherheit. Wenn etwas Neues kommt, fühlt man sich nicht so sicher. Und insofern mag vielleicht der eine oder andere denken, oh, Veränderung, soll ich mich verändern? Das macht mir Druck, das macht mir vielleicht Angst. Andere sagen, oh, Veränderung, ich sehne mich nach Veränderung, ich habe einen Hunger nach Veränderung, ich möchte mich weiterentwickeln. Insofern stehen wir da sicher alle an ganz verschiedenen Punkten. Aber ich möchte ein Beispiel nennen, wo wir alle verstehen, dass Reifen ein wichtiger und guter und schmackhafter Prozess ist. Also, im Urlaub in Spanien habe ich mir gegönnt, jeden Morgen zum Frühstück auch reife spanische Erdbeeren zu essen. Ich weiß nicht, ob ihr diese Erdbeerleidenschaft teilt, die ich habe. Aber selbst wenn ihr nicht so gerne Erdbeeren esst, bin ich sicher, wenn ihr die Wahl hättet, würdet ihr auf diese roten Erdbeeren zurückgreifen und nicht unbedingt gerne eine unreife probieren. Also erst recht wärt ihr entsetzt, wenn ihr Erdbeeren kaufen würdet für ein Abendessen und ihr merkt dann in der Schachtel, wenn ihr alle umdreht, dass die Hälfte davon nämlich noch ganz unreif, nämlich weiß ist und ihr die Hälfte gar nicht verwenden könntet an dem Abend. Wir merken in der Natur, dass Reifenwachstum ein ganz natürlicher und eben auch ein gesunder Prozess ist. Das liegt daran, dass Gott sich Wachstum ausgedacht hat. Also Wachstum ist schöpfungsgemäß gut, gesund. Und auch wir Menschen sollen wachsen. Und zwar ganzheitlich. In unserem Körper, an unserer Seele und in unserem Geist. Also eingeschlossen Verstand, Gefühle und unser Verhalten. Und die Bibel spricht sehr viel über Wachstum und über Reife. Ich möchte heute mit euch in den Hebräerbrief schauen. Das ist ein Brief, der am Ende des Neuen Testamentes steht, fast am Ende. Und der Hebräerbrief, der erklärt auf ganz faszinierende Weise den Zusammenhang zwischen Altem und Neuem Testament. Er erklärt, dass sozusagen das im Alten Testament das Neue vorgeschattet ist. Also, dass sozusagen das Alte Testament die Verhüllung des Neuen ist und das Neue die Enthüllung des Alten. Dass sich also im Neuen Testament ganz viele Details erfüllen und in Jesus und in dem, was er tut, für uns getan hat, einen Sinn machen. Ganz viele Details sogar zum gottesdienstlichen Leben. Und deswegen greift der Hebräerbrief viele Beispiele auf. Zum Beispiel den hohen Priester, der im Alten Testament in der Religion einen ganz wichtigen Wert hatte, einen Stellvertreterposten sozusagen. Er hat vermittelt zwischen Gott und den Menschen und hatte eine ganz wichtige Funktion, ohne den ging nichts. Und der Hebräerbrief beschreibt, dass Jesus jetzt diese wichtige Stelle hat. Er ist unser hoher Priester. Er ist unser Vorbild geworden. Also lest mal gerne den Hebräerbrief, der erklärt euch auf faszinierende Weise den Zusammenhang von Altem und Neuem Testament. Und wenn wir in Hebräer Kapitel 5, Vers 8 bis 6, Vers 1 schauen, dann kommen wir auf eine ganz interessante Stelle. Und zwar heißt es da, obwohl Jesus Gottes Sohn war, also er war Gott und wie wir wissen ja auch ganzer Mensch, obwohl Jesus Gottes Sohn war, lernte er, steht da. Lernte er. Vielleicht finden wir das jetzt überraschend, was Jesus hat gelernt. Er war nicht immer schon so aus einem Guss. Ja, natürlich, er war Mensch und weil er ganz Mensch war, hat er gelernt wie wir, musste Dinge lernen. Das gehört zum Menschsein. Und Jesus hat uns das vorgemacht, Gott hat sich so klein gemacht, dass er alle Prozesse durchleben wollte, die wir als Menschen auch durchleben. Also Jesus lernte. Und Wenn wir dann weiterlesen, heißt es, obwohl er Gottes Sohn war, lernte er durch Leiden. Das klingt jetzt irgendwie krass. Lernen durch Leiden. Und wenn wir mal ganz realistisch auf unser Leben gucken, dann wissen wir, dass es uns in einem Leben schmerzliche Prozesse gibt. Beim einen mehr, beim anderen weniger. Unser Leben ist auch durchsetzt von Schmerz, von Herausforderungen, von Schwierigkeiten. So ist unser Leben. Und das Schöne ist, oder das Beruhigende in allem, was uns beunruhigen kann, ist, dass in allen schlimmen Situationen immer eine Chance liegt, dadurch reifer zu werden. Und wenn wir mit Gott unterwegs sind, dann können selbst die schwierigsten Situationen Situationen werden, in denen wir sogar noch reifen, also nicht zerbrechen, sondern reifen. Jesus ist ein Vorbild dafür. Jesus lernte, obwohl er Gottes Sohn war, durch Leiden. Und Leiden gibt es ja auf vielfältige Weise. Wer liebt, der wird immer auch leiden. Jesus hatte Mitleid, lesen wir in ganz vielen Geschichten. Er hat mit Menschen mitgelitten, weil er sich in sie hineingefühlt hat. Und wenn wir Menschen sind, die andere lieben, dann werden wir mitleiden, ein Stück Leid tragen, weil sie von Leid betroffen sind. Und wir werden überall da leiden, wie Jesus auch, wo Unrecht geschieht. Liebe leidet am Unrecht. Also wer liebt, wird automatisch in seinem Leben auch leiden, mitleiden. Selbst da, wo er vielleicht selber kein Leid erfährt, aber er wird sich mit anderen so identifizieren, dass dieses Leid ihn persönlich trifft. Und dann geht der Satz ganz interessant weiter. Obwohl Jesus Gottes Sohn war, lernte er durch Leiden gehorsam zu sein. Und das ist jetzt vielleicht wieder ganz schwierig, weil in Deutschland Gehorsam auch sehr negativ belegt ist. Da ist so an blinden Gehorsam, denkt man da ganz schnell. Und davon wollen wir natürlich nichts wissen, sondern uns eher absetzen. So Gehorsam, das klingt für uns wie so eine negative Unterordnung, Unterwürfigkeit, dass man vielleicht selbst gar keine Meinung hat, einfach so blind alles übernimmt. Aber wenn wir im Glauben über Gehorsam reden, über Gehorsam Gott gegenüber, dann geht es nicht um einen negativen Gehorsam, sondern etwas ganz, ganz zutiefst Positives. Als ich jugendlich war, das hat sich mir eingeprägt, hat mal einer gehorsam erklärt, indem man geht und hört. Also man geht einen Schritt und dann hört man hin, hey Gott, was hast du zu sagen? Und man geht wieder einen Schritt und geht einen Schritt, hey, was? Ach, okay, das wird jetzt hier gefährlich, ich stehe am Rand. Ah, okay, ja, vielen Dank. Also ich gehe weiter und höre. Also dass eigentlich Gehorsam so ein Prozess des Vertrauens zu Gott ist, dass ich auf ihn höre, immer wieder hinhöre und dann die nächsten Schritte gehe, weil ich weiß, Gott weiß es viel besser als ich. Er ist der Schöpfer des Lebens. Er weiß viel besser, was für mich die nächsten Schritte sind. Das heißt, ich gehe mit Gott und ich höre immer wieder hin und richte mich nach dem, was er mir sagt, was für meine Situation das Beste ist. Also gehen und hören, gehorchen als ganz positive Vertrauensbeziehung. Deshalb geht es in der Bibel auch um einen Vertrauensgehorsam. Nicht einen blinden Gehorsam, sondern einen sehenden. Ich sehe auf Gott, ich sehe Gott, ich sehe das Gute, was er für mich vorbereitet hat. Und deshalb richte ich mich danach. Also, noch einmal der etwas komplizierte Satz, aber jetzt habt ihr ihn vielleicht. Obwohl Jesus Gottes Sohn war, lernte er, durch Leiden gehorsam zu sein, also Gott zu vertrauen. Und dann geht der Satz ganz interessant weiter. Auf diese Weise machte Gott ihn vollkommen. Also da ist erstmal, er kriegt was geschenkt, seine Kindschaft. Er ist Gottes Kind, dafür konnte er nichts tun, das war er. So wie Gott uns anbietet, dass wir Gottes Kinder werden. Ein Geschenk, das können wir nicht leisten. Also ein Geschenk ist die Grundlage, Gottes Sohn. Jesus war Gottes Sohn, so hat er sich vorgefunden, das war er, als Geschenk. Diese Zugehörigkeit steht, ein starker Rückenwind. Und dann hat er losgelegt, er hat gelernt, er hat durch Leiden gelernt, durch Mitleiden. Er hat geliebt und deshalb hat er gelitten, für uns bis zum Tod. Und er lernte in allem Gott zu vertrauen, Schritt für Schritt, den er ging. Das war sein Part, diesen Lernprozess mit Gott zusammenzuwirken. Und dann ist in diesem Prozess was passiert und das ist wieder Gottes Part. Wie die Grundlage, die Gott schafft mit dem Geschenk, Gott machte ihn vollkommen. Gott machte das Leben von Jesus rund und Vollkommenheit ist jetzt eben nicht deutsch perfektionistisch zu verstehen, sondern mit Vollkommenheit ist gemeint, dass das Leben rund wird, ganzheitlich wird, dass es authentisch wird, dass übereinstimmend ist, was wir denken, fühlen und tun, dass wir nicht was anderes denken, als wie wir handeln oder das Gute nur im Kopf haben, sondern es schießt uns sozusagen in die Hände und in die Füße, in den Mund, in die Augen. Also Hebräer waren immer an einer Vollständigkeit, am wirklichen Leben interessiert, nicht an dem, was sich vielleicht nur rein im Kopf abspielt. Das heißt also, Gott machte Jesus auf diesem Weg, weil er sich zur Verfügung stellte, ihm zu vertrauen und Schritt zu Schritt gehen, machte Gott ihn rund. Er rundete das Leben von Jesus so ab, dass am Ende Gottes Pläne mit seinem Leben erfüllt wurden. Und genau darin ist Jesus uns ein Vorbild geworden. Also obwohl Jesus der Sohn Gottes war, lernte er doch durch sein Leiden, durch Leiden gehorsam zu sein. Und auf diese Weise machte Gott ihn vollkommen. Und es ist für uns Deutsche, die wir vielleicht perfektionistisch veranlagt sind, besser, das Wort mit vollständig zu verstehen. Wir merken, es gibt Teile, die schenkt uns Gott. Und an anderen Teilen sind wir beteiligt, nämlich an diesem Prozess, den ich so einfach nochmal als Linie aufziehe. Da ist zunächst das Geschenk, dass wir Gottes Kinder werden dürfen, wenn wir an seine Erlösung in Jesus glauben. Und dann sind wir gestellt in einen Prozess, in dem wir mitarbeiten. Nachdem wir dieses Geschenk empfangen haben, diesen Rückenwind haben, dürfen wir wachsen. Und dazu gehört ein Vertrauensgehorsam, eine Vertrauensbeziehung. Dazu gehört ständiges Lernen. Und Gott macht dann in diesem ganzen Prozess unser Leben rund, dass die Jahre, die wir haben für unser Leben, und wir wissen alle nicht, wie lange wir leben, wie viel Zeit uns bleibt, dass am Ende Gottes Ziele erreicht werden mit unserem Leben. Das ist ein Geschenk, ein Wunder, aber wir haben unseren Anteil in diesem Wachstums- und Lernprozess. Und dann heißt es weiter in Vers 9, und Jesus wurde der Retter für alle, die ihm gehorchen. Also offensichtlich kann ich nur gerettet werden, wenn ich Gott vertrauen will, wenn ich Jesus vertrauen will. Und das zeigt sich eben in den konkreten Schritten, die ich gehe, nämlich immer wieder richtig und falsch zu unterscheiden. Dann heißt es weiter in Vers 11, es gibt noch so vieles, der Hebräerbrief ist ja ein Brief, dass wir gern darüber sagen würden, aber ihr seid so schlechte Zuhörer geworden, sodass man euch dies alles nur schwer verständlich machen kann. Ich meine, eine ganz liebevolle Kritik damals an die Menschen, an die Christen, an die dieser Brief ging. Irgendwie waren sie schlechte Zuhörer geworden. Vielleicht war ihnen alles selbstverständlich geworden. Vielleicht haben sie nicht mehr so nachgedacht. Sie waren irgendwo stecken geblieben. Und er erklärt es jetzt. Ihr seid nun schon so lange Christen und solltet eigentlich andere lehren. Also ihr solltet eigentlich schon wieder andere an die Hand nehmen können. Andere sollten von euch lernen können. Stattdessen braucht ihr jemanden, der euch noch einmal die Grundlage von Gottes Wort beibringt. Also wir merken, man kann offensichtlich bei der Grundlage, nämlich dieser Kindschaft der Gnade, stecken bleiben. Und das ist dann ein ganz negatives Phänomen. Die Frage ist, sind wir eigentlich entsprechend unserer Zeit, die wir schon Christen sind, auch entsprechend gewachsen, gereift? Und wenn, in welcher Hinsicht? Das ist gut, immer mal wieder darüber nachzudenken, wo wir eigentlich stehen. Die Frage ist, haben wir vielleicht noch Grundlagenprobleme? Haben wir einfach Gottes Gnade noch gar nicht für uns angenommen und sind ganz ungnädig mit uns selbst? Lassen wir vielleicht noch gar nicht seine hundertprozentige Annahme gelten, seine bedingungslose Liebe? Das ist wichtig, sonst wird der ganze Glaube schief, wenn die Grundlage nicht stimmt. Oder sind wir so in dem Zuspruch stecken geblieben, dass daraus nie ein Rückenwind geworden ist, dass wir immer vor jedem Anspruch zurückschrecken und denken, Hilfe, bloß kein Anspruch. Aus meinem Zuspruch darf nie etwas erwachsen. Das wäre unnatürlich. Dann wären wir die ganze Zeit wie weiße Erdbeeren. Also wir wollen doch reifen. Aus diesem mächtigen Zuspruch der Gnade Gottes, dass wir geliebt und angenommen sind und Jesus uns etwas vorgelebt hat, wollen wir das doch als Motivation nehmen, uns zu entwickeln, zu verändern, unser ganzes Potenzial auszuschöpfen, zur Ehre unseres wunderbaren Herrn das Beste zu geben, mit ihm zusammenzuwirken, uns ihm zur Verfügung zu stellen für alle Veränderungsprozesse. Es gibt dem Zeitgeist entsprechend auch in der christlichen Szene eine Strömung, Hyper Grace, eine Gefahr, dass man bei der Grundlage stecken bleibt. Dass man gar keinen ethischen Anspruch mehr gelten lässt an sein Leben. Überhaupt gar keinen Anspruch mehr, als hätte Jesus gesagt, ich errette dich und dann ruhe dich auf der faulen Haut einfach aus. Mach, was du willst. Ich vergebe dir immer. Du kannst ständig falsch abbiegen, alles falsch machen, alles ist gut. Du brauchst über dein Leben nicht mehr nachzudenken. Aber so hat Jesus nicht gelebt. Das Vorbild hat er uns nicht gegeben. Und das verkürzt die Gnade. Denn zur Gnade, zu dem Zuspruch, gehört auch dieser positive, gesunde Anspruch, Jesus ähnlicher zu werden. Dafür sind wir herausgerettet. Das ist natürliches, schöpfungsgemäßes, geistliches Wachstum. Und wir brauchen vor diesem Anspruch nicht zurückschrecken, denn wir haben alles mitbekommen, was wir dafür brauchen. Und jetzt geht es um ein Zusammenspiel zwischen Gott und uns. Also es ist wichtig, dass Gnade und diese Kindschaft, die wir leben dürfen als Geschenk, die fette Ausgangsbasis ist, von der wir aus starten. Dass wir nicht unsere Leistung vorschalten und immer noch denken, mit unserer Leistung müssen wir uns die Gnade erwerben. Nein, sie ist einfach geschenkt. Das ist das Evangelium des Christentums. Aber dann bewegen wir uns, dann nehmen wir sozusagen die Gnade als Sprungbrett zu vielen guten Auswirkungen, die mit Gottes Hilfe dann möglich sind. Und wir müssen immer wieder schauen, dass wir ein gesundes Klima schaffen zwischen Liebe, Annahme und Vergebung, also diesem Gnadenpaket der Grundlage, und wie wir dann tatsächlich auch weiter wachsen, also unsere Qualität steigern, sage ich jetzt mal ein bisschen managermäßig, wie wir zu einer Reife gelangen, sage ich mal biologisch, positiv ausgedrückt, Jesus ähnlicher werden. Und dass das eine positive Motivation, ein positiver Ansporn für uns ist. Kein negativer Druck, den wir uns vom Leib halten und darüber weiße Erdbeeren bleiben. Es heißt im Hebräerbrief weiter, in Vers 12, ihr seid wie Säuglinge, die nur Milch trinken, aber keine feste Nahrung essen können. Das ist gar keine Kritik an Säuglingen oder Kindern. Gar nicht. Die werden hoch geschätzt in der Bibel. Wenn wir ganz neu zum Glauben kommen, dann dürfen wir Milch trinken. Wir kriegen die Flasche, den Schnuller, alles ist okay. Wir dürfen schreien, keiner regt sich auf. Man freut sich sogar noch über schreiende Kinder. Also alles entspannt. Aber irgendwann braucht man auch keinen Schnuller mehr. Ne, das werdet ihr wissen, wäre komisch, wenn ich jetzt so einen Schnuller rausziehen würde. Und es heißt hier weiter, ein Mensch aber, der sich von Milch ernährt, ist im Leben noch nicht sehr weit fortgeschritten und versteht nicht viel davon, was es heißt, als das Richtige nach Gottes Wort zu tun. Also es geht um ein Verständnis für Gottes Wort, aber nicht nur im Kopf, sondern dass ich in eine Umsetzung finde, gute Auswirkungen habe. Und dann heißt es in Vers 14, feste Nahrung dagegen ist für Menschen, die erwachsen und reif sind, die aufgrund ihrer Erfahrung gelernt haben, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden. Wir werden ernst genommen mit unseren Lebenserfahrungen. Und vielleicht haben wir auch schmerzliche Erfahrungen gemacht, wo wir falsch abgebogen sind, grottig falsch. Aber darauf brauchen wir nicht zurücksehen und darauf starren, wie so ein Kaninchen auf die Schlange, sondern wir dürfen diese falschen Abbiegungen nehmen und sagen, genau, und ich lerne daraus, nicht nochmal so falsch abzubiegen. Ich helfe anderen, an solchen Stellen nicht falsch abzubiegen. Ich lerne daraus. Ich nehme auch Versagen als Chance, Dinge gelernt zu haben und weiterzuentwickeln. Aufhören immer besser, gut und böse zu unterscheiden. Und dann heißt es weiter, lasst uns daher aufhören, ständig die Grundaussagen der Lehre von Christus zu wiederholen. Das machen wir gerne im Alpha-Kurs und natürlich irgendwie auch in jeder Predigt, denn immer sitzen Menschen im Gottesdienst, die noch nicht so viel von Jesus Christus gehört haben. Aber generell ist es natürlich unser Wunsch, dass wir alle miteinander weiterkommen, wachsen. Und deshalb steht da, lasst uns daher aufhören, ständig, also ich sag mal zu 100%, dauernd die Grundlagen der Lehre von Christus zu wiederholen. Wir wollen vielmehr weitergehen und reifer werden, heißt es dann in Kapitel 6, Vers 1. Nun ist die Frage, wie reifen wir denn? Wie werden wir denn von weißen Erdbeeren zu roten Erdbeeren? Wie funktioniert das? Und der erste Teil heute und der zweite kommt ja nächste Woche, der dritte übernächste. Ein Aspekt ist Fragen stellen. Was hat Reifen mit Fragen stellen zu tun? Also wenn wir ein Gespräch kurz halten wollen, dann stellen wir Fragen, auf die der andere mit Ja oder Nein antworten kann. Also wenn ihr mir nachher fragt, war dein Urlaub gut? Dann sage ich Ja und schon ist unser Gespräch beendet. Wenn ihr mehr wissen wollt, stellt ihr eine Frage mit W. Das sind die Fragen, die offene Fragen sind. Das lernt man schon in der Schule. Also, oder man lernt es, wenn man die Sendung mit der Maus guckt oder ist Sesamstraße, das weiß ich nicht mehr ganz genau. Jedenfalls wieso, weshalb, warum. Wer nicht fragt, bleibt dumm. Wir sollen nicht dumm bleiben, sondern durch Fragen Dinge herausfinden für uns selber und reifer werden. Also Fragen führen dazu, dass wir nachdenken, vielleicht über Dinge stolpern, über die wir sonst gar nicht nachdenken würden. Wir lernen etwas und es ist eine Chance, sich weiterzuentwickeln. Jesus hat ganz viel Fragen gestellt. Das ist sehr interessant. Also ich empfehle euch mal, die 4 Berichte über sein Leben im Neuen Testament nachzulesen und mal hinsichtlich dessen, was er für Fragen stellt. Das ist sehr interessant. Und er hat oft auf Fragen mit einer Gegenfrage reagiert, um Menschen herauszufordern, noch tiefer nachzudenken. Er wollte, dass Menschen sich Dinge bewusst machen. Und das ist auch wichtig für uns. Und wir sollen uns nicht nur von Gott Fragen stellen lassen und uns selbst Fragen stellen, sondern auch eine Kultur entwickeln, miteinander uns mehr und bessere, tiefere Fragen zu stellen. Stellt euch eine Familie vor. Es ist ein Samstag, es ist viel zu tun im Haus und im Garten und natürlich kann man beim Frühstück die Jobs verteilen, einfach zuteilen und Anweisungen geben und sagen, und du machst dies und du machst das. Besser wäre es, in ein Gespräch zu kommen und Fragen zu stellen und vielleicht zum Beispiel so eine Frage zu stellen, durch welchen Beitrag heute möchtest du bei uns in Erinnerung bleiben? Klar, so eine Frage stellt man in der Regel nicht. Aber ganz ehrlich, diese Frage enthält so viele Aspekte, über die man nachdenken kann, ohne dann den ganzen Tag was zu tun. Nein, also so viele Aspekte, dass ich erstmal sage, okay, durch welchen Beitrag, den du leisten kannst. Das heißt, ich habe einen Beitrag zu geben. Da ist etwas, andere sehen etwas in mir. Ich gehöre dazu. Ich bin nicht nur so ein Anweisungsempfänger, der irgendwas tun soll, sondern ich kann etwas beitragen, was für andere wertvoll ist. Und durch welchen Beitrag willst du denn in Erinnerung bleiben? Also das heißt, mit diesem Tag setze ich auch ein Stück Gedächtnis. Vielleicht, was ich für einen Kuchen backe, wie nett ich den Tisch decke, wie gut ich den Keller aufräume. Also ich setze Akzente. Ich kann Akzente setzen mit meinem ganzen Potenzial, vielleicht mit meiner Kreativität, mit meinen Möglichkeiten, die ich einsetzen kann. Und vielleicht werde ich tatsächlich angespornt, dass ich sage, hey, ja, ich möchte heute irgendwie die anderen, mit denen ich zusammenarbeite, besonders erfreuen. Gar nicht, um groß rauszukommen, aber um mein ganzes Potenzial einfließen zu lassen. Ich denke, dass wir uns gegenseitig, indem wir uns Fragen stellen, wie wir miteinander umgehen, ermächtigen können, bevollmächtigen können, unser Potenzial zu entfalten. Aber wir können auch unsere Kommunikation so runterfahren, dass wir eigentlich nur Informationen austauschen und Anweisungen geben. Aber wir können lernen, Fragen zu stellen und mit Fragen selber zu wachsen und anderen zu helfen zu wachsen, den Horizont aufzureißen, weil wir uns gute, hilfreiche Fragen stellen. Fragen gehören zum Wachstum. Ich habe im Urlaub das Matthäusevangelium durchgelesen, einfach nur unter dem Aspekt, welche Fragen stellt Jesus? Und ich habe eine neue Bibel genommen und mir genau die Fragen unterstrichen und am Rand markiert und habe festgestellt, dass Jesus 46 Fragen stellt im Matthäusevangelium beziehungsweise 46 Fragekomplexe. Und es ist total interessant, was er für Fragen stellt. Und eine, das ist mir aufgefallen, hat total mit unserem Text heute zu tun und deshalb möchte ich diese Brücke schlagen und von Hebräer 5 zu Matthäus 5. Kann man sich merken, wenigstens das Kapitel ist gleich. Und zwar in Matthäus 5, in der Bergpredigt, sagt Jesus ab Vers 43, ihr habt gehört, dass im Gesetz von Mose steht, liebe deinen Nächsten und hasse deinen Feind. Altes Testament. Manches noch sehr verhüllt. Dann sagt Jesus weiter, ich aber sage euch, und das gilt für uns heute nach Jesus, ich aber sage euch, liebt eure Feinde. Liebt eure Feinde, betet für die, die euch verfolgen. So, nämlich dann, handelt ihr wie wahre Kinder eures Vaters im Himmel. Merkt ihr, klingelt es da wieder, die Kindschaft wird vorausgesetzt. So wie eben auf der Folie, die Grundlage ist die Kindschaft. Wir sind Gottes Kinder. Und auf dieser Basis sollen wir uns entwickeln, wie Gott ist. Wir sollen ganz der Papa werden. Ist das nicht super? So handelt ihr wie wahre Kinder eures Vaters im Himmel. Denn er gibt uns ein Beispiel, er lässt die Sonne für Böse und Gute aufgehen und sendet Regen für die Gerechten wie für die Ungerechten. Wenn ihr nur die liebt, die euch lieben, was ist denn daran Besonderes? Auch eine Frage, ne? Die meine ich aber noch nicht. Das tun sogar die bestechlichen Steuereintreiber, in Klammern, von denen ihr ja nichts haltet. Wenn ihr nur zu euren Freunden freundlich seid. Und jetzt kommt die Frage. Wodurch unterscheidet ihr euch von anderen? Ich hätte gar nicht gewusst, dass die Frage so von Jesus gestellt wird. Hätte ich nicht das Matthäus-Evangelium einfach mal auf die Fragen Jesu durchgelesen. Finde ich total interessant. Wodurch unterscheidet ihr euch von anderen? Und ja, in diesem Zusammenhang der Feindesliebe, der Liebe. Und Jesus sagt weiter, wenn ihr nur zu euren Freunden freundlich seid, das tun ja sogar die, die Gott nicht kennen. Daran ist nichts Besonderes. Ihr sollt euch unterscheiden im Maß eurer Liebe, die möglich wird durch Gottes Liebe, die eingegossen wird in euer Leben. Und dann steht da, ihr sollt aber vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Ihr sollt so abgerundet sein, dass Leute nicht euch vielleicht von einer Seite kennenlernen und denken, oh, rote Erdbeere, und dann sehen sie euch von einer anderen Seite und dann ist er noch ganz weiß. Unreif. Ihr sollt vollständig werden, sagt Jesus, vollständig, von allen Seiten eine große, saftige, rote Erdbeere, genießbar. Alle Seiten eures Lebens, alle Bereiche eures Lebens sollen genießbar für andere sein. Vollkommen sein, wie euer Papa im Himmel. Den können wir von jeder Seite betrachten. Er ist immer gut. Und uns stellt sich da die Frage, wie lernwillig sind wir eigentlich? Wie lernbereit? Wie viel mehr möchten wir eigentlich lieben lernen? Und in welchen Bereichen wäre das wirklich hilfreich, wenn wir lieben lernen? Uns ganzheitlicher entwickeln. Es geht doch um eine vollständige Persönlichkeit. Also, dass wir komplett genießbar werden als Menschen, vollständiger werden, authentischer, dass wir wie aus einem Guss werden. Wodurch unterscheidest du dich? Eine Frage hinsichtlich der Liebe. Wie möchtest du dich nächste Woche unterscheiden? Als besserer Ehemann, als bessere Ehefrau, als besserer Arbeitnehmer, als besserer Arbeitgeber, als besserer Kollege, als besserer Freund, als besserer Vater, als bessere Mutter. Und der Vergleich sind nicht die anderen Menschen. Jesus ist der Vergleich in seiner Liebe. Und in diese Richtung wollen wir uns bewegen, auf ihn wollen wir schauen. Und er ist der Maßstab für alles. Und ohne Liebe ist alles nichts, erfahren wir in der Bibel. Wodurch unterscheidest du dich? Wodurch willst du dich nächste Woche entscheiden? Nimm diese Frage mit in die Lebenssituation, in denen du stehst, und überleg dir, wie du dich in diesem Moment unterscheiden möchtest, wie du das Richtige wählen willst für dein Verhalten. Eine gute Entscheidung treffen hinsichtlich mehr Liebe. Das ist ein Vertrauensprozess, so in Gnade gebadet zu sein und sich zu wissen, dass wir Gott vertrauen, dass wir niemals ärmer werden, wenn wir lieben, wenn wir mehr lieben, wenn wir Gott mehr lieben, wenn wir Dinge einfach aus Liebe tun, weil Gott es uns sagt, weil wir ihm so vertrauen, dass wir im tiefsten wissen, es ist besser, mich danach zu richten, was Gott mir sagt, einfach weil ich Gott liebe und Menschen liebe und deshalb Dinge nicht tue, über die Gott sich nicht freut und andere Menschen auch nicht. Dinge, die angesichts der Liebe nicht wirklich Bestand haben, die die schlechtere Wahl sind hinsichtlich der Liebe. Und ich denke, wir sind von Jesus heute aufgefordert. Er stellt uns die Frage, hey, möchtest du dich mit meiner Hilfe unterscheiden hinsichtlich der Liebe? Probier es aus und tu die nächsten Schritte. Vertrau mir, höre immer wieder hin und geh den nächsten Schritt, probier es aus. Selbst wenn das schmerzliche Prozesse sind, vertraue und los geht's. Vertraue und handle. Wer vollständiger wird, wird glücklicher. Das ist nicht immer der einfachere Weg, aber der, auf den Gott uns glücklich sein verheißt, einen tiefen Frieden. Ich habe das Buch von Navid Kermani gelesen, der hat den Friedenspreis des Buchhandels bekommen. Er ist nicht Christ und es hat mich sehr berührt, was er geschrieben hat. Die Liebe, die ich bei vielen Christen und am häufigsten bei jenen wahrnehme, die ihr Leben Jesus verschrieben haben, geht über das Maß hinaus, auf das ein Mensch auch ohne Gott kommen könnte. Ihre Liebe macht keinen Unterschied. Das ist die Liebe, von der Jesus in Matthäus 5 spricht. Liebe, die keinen Unterschied macht, die jeden in die Umarmung Gottes hineinholt und hineinstellt. Die Liebe, die ich vor allen Dingen bei Christen, am häufigsten bei jenen wahrnehme, die ihr Leben Jesus verschrieben haben, geht über das Maß hinaus, auf das ein Mensch auch ohne Gott kommen könnte. Zu dem Schluss kam er, nachdem er Christen kennengelernt hat, bei denen er diese Liebe entdeckt hat. Und das verweist ihn auf Gott. Diese Jesus-Nachfolger hatten so viel Liebe, dass er es sich nicht anders erklären kann, als dass der lebendige Gott dahinter steht. Wir wollen, weil wir uns in Gottes Kindschaft gründen, wachsen, durch Vertrauensgehorsam, indem wir lernen zu lieben. Und darin wollen wir uns unterscheiden. Wir wollen uns unterscheiden, dass wir lernen. Wir wollen uns unterscheiden, indem wir vertrauen und indem wir immer mehr lieben. Und darauf wollen wir nächste Woche achten. Denn wir wollen weiter wachsen. Fragen helfen uns nachzudenken. Fördern unsere Reife. Lasst uns das mitnehmen, so wie der Hebräerbrief es schreibt. Wir wollen vielmehr weitergehen und reifer werden. Lassen wir doch andere nächste Woche staunen über Christentum. Dass es Christus gibt, von dem ganz offensichtlich dieses übernatürliche Maß an Liebe kommen muss. Dass unser Leben ein Spiegel der Liebe Gottes ist. In welchen Situationen wirst du dich unterscheiden durch das Maß deiner Liebe? Lasst uns das mitnehmen. Ich bete noch mit uns. Jesus, ich danke dir, dass du für uns in diese Welt gekommen bist, unser Vorbild geworden bist. Dass wir durch dich Gottes Kinder werden können. Nicht einfach Gottes Geschöpfe bleiben, sondern Kinder werden können, Begnadigte werden können, weil du unsere Schuld ausradiert hast, indem du sie auf dich genommen hast am Kreuz. Du hast den unüberwindbaren Graben überbrückt für uns und hast dich das alles kosten lassen. Und jetzt dürfen wir dir ähnlicher werden. Was für ein Vorrecht und was für ein Ansporn, dir zur Ehre zu leben. Jesus, schenk uns neu, heute diesen Entschluss in deiner Gnade gegründet zu sein, damit wir Fahrt aufnehmen und diese Gnade als Rückenwind für Veränderung nehmen, für Wachstum und Reife. Und Jesus, wir wollen dir erlauben, dass du uns Fragen stellst. Wir wollen uns diesen Fragen stellen, wir wollen diese Fragen nehmen, aufnehmen und wir wollen Fragen weiterspielen. Wir wollen eine Gemeinschaft von Gefährten und Lernenden sein, von Liebenden. Und Jesus, dazu brauchen wir deine Hilfe, aber wir geben dir unsere Offenheit dafür und wir laden dich ein, guter Heiliger Geist, wirke du diese Frucht in unserem Leben. Dass das, was Menschen nach einer Begegnung mit uns in Erinnerung behalten, Liebe ist. Amen. Die Lobpreiszeit ist eine gute Gelegenheit, Gott zu antworten, Dinge mit Gott festzumachen und Abendmahl, das wir feiern, im Gedenken an Jesus, der sein Leben für uns gegeben hat, dass uns Vergebung gilt und jegliche Form der Heilung und Veränderung. vollständiger Heiler zu werden, das Abendmahl eine gute Gelegenheit, ebenfalls in dieses Bündnis mit Gott nochmal einzusteigen, es festzumachen, diesen Sonntag zu nutzen, gute Entscheidungen, Herzensentscheidungen, ganzheitliche Entscheidungen zu treffen, die unseren Alltag wirklich prägen. Dazu lade ich euch ein.